Der Brief des Apostels Paulus an die Galater. Nach der Mengeübersetzung. Ich, Paulus, ein Apostel, nicht von Menschen her entsandt, auch nicht durch Vermittlung eines Menschen dazu gebracht, sondern durch Jesus Christus und Gott den Vater, der ihn von den Toten auferweckt hat. Ich und sämtliche Brüder, die hier bei mir sind, senden den Gemeinden in Galatien unseren Gruß. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich für unsere Sünden hingegeben hat, um uns aus der gegenwärtigen bösen Welt zu erretten, nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. Diesem sei die Ehre in alle Ewigkeit. Amen. Ich muss mich darüber wundern, dass ihr so schnell wieder abfallt von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat und euch einer anderen Heilsbotschaft zuwendet, während es doch keine andere Heilsbotschaft gibt. Nur, dass gewisse Leute da sind, die euch verwirren und die Heilsbotschaft Christi verkehren möchten. Aber auch wenn wir selbst oder ein Engel aus dem Himmel euch eine andere Heilsbotschaft verkündigen als die, welche wir euch verkündigt haben, Fluch über ihn! Wie wir es schon früher ausgesprochen haben, so wiederhole ich es jetzt noch einmal. Wenn jemand euch eine andere Heilsbotschaft verkündigt als die, welche ihr von mir empfangen habt, Fluch über ihn! Suche ich jetzt nun mit solcher Sprache den Beifall von Menschen zu gewinnen oder nicht vielmehr die Zustimmung Gottes? Oder gehe ich etwa darauf aus, Menschen zu gefallen? Nein! Wenn ich mich noch um das Wohlgefallen von Menschen bemühte, so wäre ich kein Knecht Christi. Ich weise euch nämlich darauf hin, liebe Brüder, dass die von mir zuverlässig verkündigte Heilsbotschaft nicht nach Menschenart ist. Ich habe sie ja auch nicht von einem Menschen empfangen, noch sie durch Unterricht erlernt, sondern sie durch eine Offenbarung Jesu Christi erhalten. Ihr habt ja von meinem einstmaligen Verhalten im Judentum gehört, dass ich nämlich die Gemeinde Gottes maßlos verfolgt habe und sie zu vernichten suchte, und dass ich es an Leidenschaft für das jüdische Wesen vieler meiner Altersgenossen in meinem Volk zuvor getan habe, indem ich ein ganz besonderer Eiferer für die von meinen Vätern überkommenen Überlieferungen war. Als es aber dem, der mich vom Mutterleibe an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefällig war, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich die Heilsbotschaft von ihm unter den Heiden verkündigte, da habe ich mich sofort nicht an Menschen von Fleisch und Blut um Rat gewandt, bin auch nicht nach Jerusalem zu meinen Vorgängern im Apostelamt hinaufgegangen, nein, ich begab mich nach Arabien und kehrte dann wieder nach Damaskus zurück. Darauf, 3 Jahre später, ging ich nach Jerusalem hinauf, um Kephas kennenzulernen, und blieb 15 Tage bei ihm. Von den übrigen Aposteln habe ich damals keinen gesehen, außer Jakobus, den Bruder des Herrn. Was ich euch hier schreibe, vor Gottes Angesicht versichere ich, dass ich die reine Wahrheit sage. Hierauf begab ich mich in die Landschaften von Syrien und Zilizien. Den Christengemeinden in Judäa aber blieb ich persönlich unbekannt. Nur vom Hörensagen wussten sie, unser ehemaliger Verfolger verkündigt jetzt als Heilsbotschaft den Glauben, den er einst ausrotten wollte. Und sie priesen Gott im Hinblick auf mich. Darauf, 14 Jahre später, zog ich wieder nach Jerusalem hinauf, diesmal mit Barnabas und nahm auch Titus mit. Ich unternahm aber diese Reise aufgrund einer göttlichen Offenbarung und legte ihnen, insbesondere den Angesehenen, die Heilsbotschaft dar, die ich unter den Heiden verkündige, um feststellen zu lassen, ob meine Arbeit vergeblich wäre oder gewesen wäre. Doch nicht einmal mein Begleiter Titus, der doch ein Heidenchrist aus den Griechen war, wurde zur Beschneidung genötigt. Was aber die eingedrungenen falschen Brüder anlangt, die sich eingeschlichen hatten, um unsere Freiheit, die wir in Christus Jesus haben, zu belauern und uns in die Knechtschaft des Gesetzes zu bringen, vor ihnen sind wir auch nicht für eine Stunde in Unterwürfigkeit zurückgewichen, damit die Heilsbotschaft in ihrer Wahrheit bei euch bestehen bleibe. Von Seiten der Angesehenen aber, die als Häupter galten, übrigens ist mir gleichgültig, von welcher Art ihr Ansehen damals war. Gott nimmt ja auf das äußere Ansehen eines Menschen keine Rücksicht. Mir also haben diese Angesehenen keine weiteren Verpflichtungen auferlegt, nein, im Gegenteil, weil sie einsahen, dass ich mit der Heilsbotschaft für die Unbeschnittenen betraut bin, ebenso wie Petrus mit der Heilsbotschaft für die Beschnittenen, denn Gott, der sich in Petrus für den Aposteldienst an den Juden mit seiner Kraft wirksam erwiesen hat, ist mit seiner Kraft auch in mir für die Heiden wirksam gewesen. Und weil sie die Gnade Gottes erkannten, die mir zuteil geworden ist, haben Jakobus, Kephas und Johannes, die als Säulen der Gemeinde galten, mir und Barnabas den Handschlag zum Gemeinschaftsbunde gegeben, mit der Bestimmung: Wir sollten für die Heiden, sie aber für die Juden wirken. Nur der Armen in Jerusalem sollten wir gedenken, was ich mir eben deshalb auch ernstlich habe angelegen sein lassen. Als später aber Kephas nach Antiochien gekommen war, trat ich ihm Auge ins Auge entgegen, denn er war ganz offenbar im Unrecht. Bevor nämlich einige Abgesandte des Jakobus kamen, hatte er mit den Heidenchristen Tischgemeinschaft gehalten. Aber nach der Ankunft jener hatte er sich zurückgezogen und sich von ihnen abgesondert aus Furcht vor den Judenchristen. An dieser Heuchelei hatten sich auch die übrigen Judenchristen mit ihm beteiligt, so dass sich sogar Barnabas durch ihre Heuchelei hatte mit fortreißen lassen. Als ich jedoch sah, dass sie nicht den rechten Weg in Übereinstimmung mit der Wahrheit der Heilsbotschaft wandelten, sagte ich zu Kephas offen im Beisein aller: Wenn du, der du doch ein Jude bist, nach heidnischer und nicht nach jüdischer Weise lebst, wie kannst du da die Heiden zwingen wollen, die jüdischen Bräuche zu beobachten? Wohl sind wir von Natur Juden und nicht Sünder heidnischer Herkunft, weil wir aber wissen, dass der Mensch nicht aufgrund von Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Christus Jesus, haben auch wir den Glauben an Christus Jesus angenommen, um aufgrund des Glaubens an Christus und nicht aufgrund von Gesetzeswerken gerechtfertigt zu werden. Denn aufgrund von Gesetzeswerken wird kein Fleisch gerechtfertigt werden. Wenn wir nun aber bei unserem Streben, in Christus gerechtfertigt zu werden, gerade als Sünder erfunden worden wären, da stünde ja Christus im Dienst der Sünde. Das kann nicht sein. Allerdings, wenn ich das, was ich niedergerissen habe, später wieder aufbaue, so stelle ich mich damit selbst als Übertreter hin. Ich meinerseits dagegen bin durch das Gesetz für das Gesetz gestorben, um fortan für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. So lebe also nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt aber noch im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich verwerfe die Gnade Gottes nicht, denn wenn Gerechtigkeit durch das Gesetz kommt, dann freilich ist Christus umsonst gestorben. O, ihr unverständigen Galater! Wer hat euch nur bezaubert, da euch doch Christus vor die Augen gemalt worden ist, als Gekreuzigter? Nur das eine möchte ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist aufgrund von Gesetzeswerken empfangen oder infolge der Predigt vom Glauben? Seid ihr wirklich so unverständig? Im Geist habt ihr den Anfang gemacht und wollt jetzt im Fleisch den Abschluss machen. So Großes solltet ihr vergeblich erlitten haben. Ja, wenn wirklich bloß vergeblich. Der euch also den Geist mitteilt und Wunderkräfte in euch wirkt, tut er das aufgrund von Gesetzeswerken oder infolge der Predigt vom Glauben? Ja, es ist so wie bei Abraham. Er glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Ihr erkennt also, die Gläubigen, die sind Abrahams Söhne. Weil aber die Schrift voraussah, dass Gott die Völker um des Glaubens willen rechtfertigt, hat sie dem Abraham die Heilsverheißung im Voraus verkündet. In dir sollen alle Völker gesegnet werden. Somit empfangen die, welche aus dem Glauben sind, den Segen zugleich mit dem gläubigen Abraham. Denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, stehen unter einem Fluch, denn es steht geschrieben: Verflucht ist jeder, der nicht in allen Geboten, die im Buch des Gesetzes geschrieben stehen, beharrt, um sie tatsächlich zu erfüllen. Dass aber aufgrund des Gesetzes niemand bei Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber hat mit dem Glauben nichts zu tun, sondern da gilt, wer sie erfüllt hat, der wird durch sie leben. Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes dadurch losgekauft, dass er für uns zum Fluch geworden ist. Denn es steht geschrieben: Verflucht ist jeder, der am Holze hängt. Es sollte eben der dem Abraham verheißene Segen den Heiden in Christus Jesus zuteil werden, damit wir das Verheißungsgut des Geistes durch den Glauben empfangen könnten. Liebe Brüder, ich will an menschliche Verhältnisse erinnern. Auch die letztwillige Verfügung eines Menschen, die rechtskräftig geworden ist, kann doch niemand umstoßen oder nachträglich mit Zusätzen versehen. Nun sind aber die göttlichen Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen worden. Es heißt nicht und den Samen in der Mehrzahl, sondern mit Bezug auf einen einzigen und deinem Samen, und das ist Christus. Ich meine das aber so. Eine von Gott bereits früher vollgültig gemachte Verfügung kann durch das Gesetz, das erst 430 Jahre später gekommen ist, nicht außer Kraft gesetzt werden, sodass es die Verheißung aufhöbe. Wenn nämlich das verheißene Erbe vom Gesetz abhängt, so hängt es nicht mehr von der Verheißung ab. Dem Abraham aber hat Gott es durch eine Verheißung als Gnadengabe verliehen. Was soll nun aber das Gesetz? Der Übertretungen wegen ist es der Verheißung hinzugefügt worden für die Zwischenzeit, bis der Same käme, dem die Verheißung gilt. Und zwar ist es durch Engel verordnet worden, durch Mitwirkung eines Mittlers. Ein Mittler aber vertritt nicht einen einzigen, Gott aber ist ein einziger. Steht demnach das Gesetz mit den Verheißungen Gottes in Widerspruch? Nimmermehr. Ja, wenn ein Gesetz gegeben worden wäre, das die Kraft besäße, Leben zu verleihen, dann käme die Gerechtigkeit tatsächlich aus dem Gesetz. Nun aber hat die Schrift alles unter die Herrschaft der Sünde zusammengeschlossen, damit das Verheißungsgut den Gläubigen aufgrund des Glaubens an Jesus Christus zuteil werde. Bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz in Verwahrung gehalten und waren unter Verschluss gelegt für den Glauben, der erst später geoffenbart werden sollte. Somit ist das Gesetz unser Erzieher für Christus geworden, damit wir aufgrund des Glaubens gerechtfertigt würden. Seitdem nun aber der Glaube gekommen ist, stehen wir nicht mehr unter einem Erzieher, denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben an Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr in Christus getauft worden seid, habt damit Christus angezogen. Da gibt es nun nicht mehr Juden und Griechen, nicht mehr Knechte und Freie, nicht mehr Mann und Weib. Nein, ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr damit ja Abrahams Nachkommenschaft, Erben gemäß der Verheißung. Ich sage aber, solange der Erbe noch unmündig ist, besteht zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied, wenn er auch der Herr von allem ist. Er steht vielmehr unter Vormündern und Vermögensverwaltern bis zu dem vom Vater festgesetzten Zeitpunkt. So standen auch wir, solange wir geistlich unmündig waren, als Sklaven unter der Herrschaft der Elemente der Welt. Als aber die Erfüllung der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, der von einem Weibe geboren und dem Gesetz unterworfen wurde. Er sollte die unter dem Gesetz Stehenden loskaufen, damit wir die Einsetzung in die Sohnschaft erlangten. Weil ihr jetzt aber Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, der da ruft: Abba, lieber Vater. Mithin bist du kein Knecht mehr, sondern ein Sohn. Bist du aber ein Sohn, so bist du auch ein Erbe durch Gott. Damals freilich, als ihr Gott noch nicht kanntet, habt ihr solchen Göttern gedient, die ihrem Wesen nach gar keine Götter sind. Da ihr jetzt aber Gott erkannt habt, oder vielmehr von Gott erkannt worden seid, wie könnt ihr euch da nur wieder den erbärmlichen und armseligen Elementen zuwenden und Lust haben, ihnen noch einmal von Neuem als Knechte zu dienen? Ihr beobachtet ja Tage und Monate, Festzeiten und Jahre. Ich bin um euch besorgt, dass ich vergeblich an euch gearbeitet haben möchte. Werdet doch so, wie ich bin, denn auch ich bin so gesetzfrei geworden, wie ihr ursprünglich waret. Liebe Brüder, ich bitte euch, ihr habt mir ja früher nichts zuleide getan, ihr wisst vielmehr, dass ich euch das erste Mal veranlasst durch leibliche Schwäche die Heilsbotschaft verkündigt habe. Damals habt ihr mich trotz des Anstoßes, den mein leiblicher Zustand bei euch erregen musste, nicht mit Verachtung behandelt und nicht mit Abscheu zurückgewiesen, sondern mich wie einen Engel Gottes, ja, wie Christus Jesus selber aufgenommen. Wo ist nun eure damalige glückselige Freude geblieben? Ich muss euch ja das Zeugnis ausstellen, dass ihr euch damals, wenn es möglich gewesen wäre, die Augen ausgerissen und sie mir geschenkt hättet. Sonach bin ich jetzt wohl dadurch euer Feind geworden, dass ich euch die Wahrheit vorhalte. Oh, sie bewerben sich nicht in guter Absicht eifrig um eure Gunst. Nein, sie möchten euch gern von mir ausschließen, damit ihr euch dann eifrig um ihre Gunst bemüht. Schön ist es ja, in guter Sache Gegenstand eifriger Umwerbung zu sein, und zwar alle Zeit und nicht nur während meiner Anwesenheit bei euch. Meine lieben Kinder, um die ich jetzt wiederum Geburtsschmerzen leide, bis Christus endlich in euch Gestalt gewinnt. Ich wollte, ich wäre gerade jetzt bei euch und könnte in anderem Ton zu euch reden, denn ich weiß mir euretwegen keinen Rat. Sagt mir doch, die ihr gern unter dem Gesetz stehen möchtet, hört ihr denn das Gesetz nicht? Es steht ja doch geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Magd und einen von der Freien. Jedoch jeder von der Magd war nur sein fleischmäßig erzeugter Sohn, dieser von der Freien aber war ihm aufgrund der göttlichen Verheißung geboren. Das ist bildlich gesprochen, denn diese beiden Frauen stellen zwei Bündnisse dar, das eine vom Berge Sinai, das zur Knechtschaft gebiert, das ist die Hagar. Das Wort Hagar bedeutet nämlich den Berg Sinai in Arabien und sie entspricht dem heutigen Jerusalem. Denn dieses befindet sich auch in Knechtschaft samt seinen Kindern. Das Jerusalem droben dagegen ist eine freie und dies Jerusalem ist unsere Mutter. Denn es steht geschrieben, freue dich, du Kinderlose, die du nicht Mutter wirst, brich in Jubel aus und frohlocke, die du keine Geburtsschmerzen zu leiden hast. Denn die Alleinstehende hat zahlreiche Kinder, mehr als die Verehelichte. Ihr aber, liebe Brüder, seid nach Isaaks Art Kinder der Verheißung. Wie jedoch damals der nach dem Fleisch erzeugte Sohn den nach dem Geist erzeugten verfolgt hat, so ist es auch jetzt der Fall. Aber was sagt die Schrift dazu? Verstoße die Magd und ihren Sohn. Denn der Sohn der Magd soll nicht das gleiche Erbrecht mit dem Sohn der Freien haben. Darum, liebe Brüder, wir sind nicht Kinder einer Magd, sondern der Freien. Zur Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht also fest und lasst euch nicht wieder in das Joch der Knechtschaft spannen. Seht, ich, Paulus, erkläre euch. Wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird Christus euch nichts mehr nützen. Nochmals bezeuge ich es einem jeden, der sich beschneiden lässt. Er ist damit zur Beobachtung des ganzen Gesetzes verpflichtet. Aus der Verbindung mit Christus seid ihr ausgeschieden, wenn ihr durch das Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Ihr seid dann aus der Gnade herausgefallen. Denn wir erwarten durch den Geist das Hoffnungsgut der Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens. Denn in Christus Jesus hat weder die Beschneidung noch das Unbeschnittensein irgendwelche Bedeutung, sondern nur der Glaube, der sich durch Liebe betätigt. Ihr hattet einen so schönen Anlauf genommen. Wer hat euch aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht mehr gehorchen wollt? Der Antrieb dazu kommt nicht von dem her, der euch beruft. Schon ein wenig Sauerteig macht den ganzen Teig sauer. Ich für meine Person habe das Vertrauen zu euch im Herrn, dass ihr eure Gesinnung nicht ändern werdet. Wer euch aber irre macht, er wird sein Strafurteil zu tragen haben, er sei, wer er wolle. Was mich aber betrifft, liebe Brüder, wenn ich wirklich noch die Beschneidung predige, warum verfolgt man mich da noch? Dann ist ja das Ärgernis des Kreuzes aus der Welt geschafft. Möchten doch die Leute, die euch aufwiegeln, sich sogar verschneiden lassen. Ihr seid ja doch zur Freiheit berufen, liebe Brüder. Nur missbraucht die Freiheit nicht als einen willkommenen Anlass für das Fleisch, sondern dienet einander durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz findet seine Erfüllung in dem einen Gebot. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr euch aber untereinander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verschlungen werdet. Ich meine aber so, wandelt im Geist, dann werdet ihr sicherlich das Gelüst des Fleisches nicht vollführen. Denn das Fleisch widerstrebt mit seinem Begehren dem Geist und ebenso der Geist dem Fleisch. Denn diese beiden liegen im Streit miteinander und dulden nicht, dass ihr das tut, was ihr tun möchtet. Lasst ihr euch aber vom Geist leiten, so steht ihr nicht mehr unter dem Gesetz. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, nämlich Unzucht, Unsittlichkeit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindseligkeiten, Zank, Eifersucht, Zerwürfnisse, gemeine Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Trunksucht, Schwelgerei und so weiter. Von diesen Sünden habe ich euch schon früher gesagt und wiederhole es jetzt, dass, wer derartiges verübt, das Reich Gottes nicht erben wird. Die Frucht des Geistes dagegen besteht in Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Beständigkeit. Gegen derartige Geistesfrüchte kann das Gesetz keine Anklage erheben. Die aber Christus Jesus angehören, haben ihr Fleisch samt seinen Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir nun im Geiste leben, so lasst uns im Geiste auch wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre begierig sein, einander nicht zum Streit herausfordern, einander nicht beneiden. Liebe Brüder, wenn auch jemand sich von einem Fehltritt hat übereilen lassen, so bringt ihr Geistesmenschen den Betreffenden mit dem Geist der Sanftmut wieder zurecht und gib dabei auf dich selbst Acht, damit du nicht auch in Versuchung gerätst. Traget einer des anderen Lasten, so werdet ihr dadurch das Gesetz Christi erfüllen. Denn wenn jemand sich dünken lässt, er sei etwas, obwohl er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst in seinem Sinn. Jeder prüfe aber sein eigenes Werk, und dann mag er für sich allein zu rühmen haben, aber nicht dem anderen gegenüber. Denn ein jeder wird an seiner eigenen Last zu tragen haben. Wer aber Unterricht im Wort Gottes erhält, lasse seinen Lehrer an allen Gütern teilnehmen. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns aber nicht müde werden, das Rechte zu tun, denn zu seiner Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Darum sollen wir so, wie wir Gelegenheit haben, allen Menschen Gutes erweisen, besonders aber den Glaubensgenossen. Seht, mit wie großen Buchstaben ich euch nun noch eigenhändig schreibe. Nur solche Leute, die im Fleische etwas Besonderes vorstellen wollen, suchen euch die Beschneidung aufzunötigen, lediglich um nicht wegen der Verkündigung des Kreuzes Christi Verfolgungen zu erleiden. Denn trotz ihrer Beschneidung beobachten sie selbst das Gesetz nicht, sondern dringen auf eure Beschneidung nur deshalb, um sich eures leiblichen Menschen rühmen zu können. Mir aber soll es nicht beikommen, mich irgendeiner anderen Sache zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das für mich die Welt gekreuzigt ist und ich für die Welt. Denn weder die Beschneidung noch auf das Unbeschnittensein kommt es an, sondern nur auf eine neue Schöpfung. Und alle, die nach dieser Richtschnur wandeln werden, über die komme Friede und göttliches Erbarmen, nämlich über das Israel Gottes. In Zukunft möge mir niemand zu schaffen machen, denn ich trage die Mahlzeichen Jesu an meinem Leibe. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geiste, liebe Brüder. Amen.